Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Wirtschaftskunde mit Rüdiger Bachmann aus Amerika, Christian Bayer aus Bonn und Berlin gelegentlich und Holger Klein. Guten Tag.
Hallo Holger, hallo Rüdiger.
Hallo Zuhörer. Allerseits.
So, wir haben in die Kommentare geguckt und einen Themenwunsch gefunden und er lautet: Erläuterung und Diskussion der These, wir stünden vor einer unausweichlichen Hyperinflation, weil Staaten sich zunehmend übers Gelddrucken finanzieren. Das ist so ein deutsches Ding, ne? Inflationsangst, oder?
Ja.
Ja, und interessanterweise auch irgendwie gar nicht so klar, warum. Weil, ich meine, es ist schon so, dass es mal eine Hyperinflation gab. Relativ am Anfang, wenn ich das richtig, der Christian ist unser Geschichtsbuff, aber relativ am Anfang der Weimarer Republik.
Ja, 23, glaube ich, war das.
Ja,
ne?
Genau. Mhm. Aber das eigentliche Problem ist doch auch in Deutschland, die wird, also das, und dann denken immer irgendwie so viele, habe ich so den Eindruck, okay, Hyperinflation, dann kam irgendwie Hitler, ja, so.
Moment, das, war da nicht Deflation, als Hitler kam?
Eben, ja, genau. Ja, das ist halt für mich auch nicht so verständlich. Es ist irgendwie, haben wir uns in diesem kollektiven Mythos als Deutsche scheinbar so eingerichtet, dass so, ja, wie gesagt, Hyperinflation, dann kommt Hitler. Und was aber tatsächlich der dazwischen war.
Schöner Sendungstitel auch.
Ja, genau. Also, was halt dazwischen war, ist halt, die Weltwirtschaftskrise, die 6 Millionen Arbeitslose, etc., massive Verwerfungen im internationalen Handel. Also, es war also was ganz anderes, wenn man schon einen ökonomischen, sagen wir mal, ein ökonomisches Dings aufmachen will, war halt was ganz anderes, das zu Hitler geführt hat, ja. Und so, insofern, ich finde das erstaunlich.
Ja, aber ganz, ganz unverbunden sind die Sachen nicht. Ja, weil der Weltwirtschaftskrise geht in Deutschland eine Banken- und Zahlungsbilanzkrise, wenn ich das richtig erinnere, die ist davor. Und sozusagen zumindest was das Überschwappen angeht und die Auswirkungen. Und die hat schon was damit zu tun, dass die Reichsbank jedenfalls nicht so ohne weiteres hingehen kann und sagen, wir fluten jetzt mal die Märkte mit Geld, auch aus der Angst heraus, wieder sozusagen ihre Glaubwürdigkeit zu verlieren und da dann wieder eine Inflation loszutreten. Mhm. Also ganz losgelöst ist das nicht voneinander, wenngleich, also sozusagen die Reaktion der Reichsbank ist halt eingeschränkt aus dieser Hyperinflationserfahrung, die man sehr, sehr teuer bekämpft hat, sozusagen diese Hyperinflation. Also das hat sehr lange gedauert und die Hyperinflation selber führt zu ziemlich großen sozialen Verwerfungen, weil insbesondere die relativ armen Leute viel verlieren und auch Leute viel verlieren, die bestimmte Arten von, je nachdem, wie die Arbeitsverträge sind, gibt es relativ große Verwerfungen während der Hyperinflation darin, wie viel eigentlich noch das Arbeitseinkommen wert ist, nämlich relativ wenig und sozusagen der ganze Markt bricht zusammen, wenn man nicht mehr über Geld wirklich operieren kann.
Ja, es ist ja auch so tatsächlich, also in dem Sinne, psychologisch kann man das nachvollziehen, in dem Sinne, dass eine Hyperinflation ja eigentlich alle trifft, ja. Aber selbst bei 6 Millionen Arbeitslosen, oder wie viele das dann waren, also selbst bei einer großen, schweren Arbeitslosigkeit ist es am Ende doch eine Minderheit, die betroffen sind. Die meisten haben dann, haben immer noch einen Job, ja. Haben zwar die Angst, den zu verlieren vielleicht, aber diese Angst, wenn es dann mal, also, aber konkret betroffen sind dann doch immer eher weniger als bei einer Hyperinflation. Und das insofern stimmt schon, dass eine Hyperinflation tendenziell eher, sagen wir mal, die Möglichkeiten hat, sich in so ein kollektives Volksgedächtnis dann einzubrennen, als vielleicht auch eine schlimme Depression, wo dann doch nur eine Minderheit betroffen wird und man vor allen Dingen immer sagen kann, so psychologisch kann man immer sagen, naja gut, der war halt nicht, kann man immer sagen, wenn man selber so überlebt hat oder dann Arbeitsplatz behalten hat, sagt man, naja gut, der den verloren hat, der war dann doch nicht so gut oder so. Ja. Das kann man irgendwie noch so rationalisieren, das geht bei einer Hyperinflation halt nicht. Insofern, ja, vielleicht liegt's daran, tatsächlich.
Die 23er, ich behaupte das jetzt auch mal, die damalige Hyperinflation, die kam, weil das Deutsche Reich Geld gedruckt hat, um Reparationen zu zahlen, oder? Die haben einfach mal wild geflutet.
Naja, ist komplizierter. Also okay. Es gibt einen Anstieg der Inflation nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Und zwar so einen kontinuierlichen, moderaten Anstieg der Inflation, was daher rührt, dass alle Mächte im Ersten Weltkrieg im Grunde genommen versprochen haben, den Krieg dadurch zu finanzieren, dass sie, also jedenfalls alle europäischen Mächte, dass sie die Verliererseite ausnehmen werden.
Okay.
Und das ist auch nicht ganz ohne historischen Präkontext, weil genau das passiert nach der deutschen Reichseinigung, nach dem deutsch-französischen Krieg, nimmt das Deutsche Reich Frankreich ziemlich aus. Mhm. Und im Grunde genommen die Idee ist von allen, sie setzen auf sich und sie setzen darauf, die andere Seite dafür zahlen zu lassen und die auszunehmen und drucken halt Staatsanleihen zunächst einmal. So, die geben halt Kriegsanleihen raus und jetzt steht das Deutsche Reich nach dem Krieg da und hat halt einen Haufen von Staatsschulden einerseits im Inland und hat diese internationalen Zahlungsverpflichtungen. Das Ganze löst ein Stück weit eine hohe, aber definitiv nicht Hyperinflation aus. Also es gibt sozusagen so einen Vorlauf. Und dann passiert dieser Konflikt um die Reparationszahlung, der zur Ruhrbesetzung führt.
Ah, okay, ja, ich erinnere mich, ja.
So, und bei der Ruhrbesetzung, jetzt gibt's natürlich darum, ich bin Ökonomen-Historiker, da gibt's jetzt wahrscheinlich, lynchen mich jetzt die Kollegen, wenn ich das so darstelle.
Ach, das die ist hören
wahrscheinlich
das nicht.
Alles falsch. Aber jedenfalls sozusagen der typische Narrativ ist, dass die substanziell beiträgt zur Hyperinflation. Warum? Weil das Deutsche Reich hingeht und sagt, ja, wir finanzieren den Streik der Ruhrbesetzung und wir finanzieren den aus der Notenpresse. Und jetzt gibt's ein Stück weit, wenn das ist jedenfalls, was ich dazu gelesen habe, jetzt gibt's ein Stück weit eine Diskussion darum, will das Deutsche Reich eigentlich eine Hyperinflation und kriegt aber dann nicht mehr, also eine hohe Inflation und will im Grunde genommen zeigen, ihr Franzosen reitet uns hier, also sozusagen der internationalen Bühne zeigen, insbesondere den Amerikanern, die Franzosen reiten uns in eine völlig unhaltbare Situation rein. Und riskieren also sozusagen diese ökonomische Explosion.
Du meinst, das ist ein außer Kontrolle geratenes Inflationsexperiment sozusagen?
Ja, es ist eher so eine Situation, wo es darum geht zu sagen, ich schieß mir jetzt noch mal selber in Fuß, um zu zeigen, dass die anderen ganz übel mit mir mitspielen und ich fahre so richtig den Karren an die Wand. So, und das geht halt, läuft völlig aus dem Ufer. Ja, weil dieser Streik läuft länger als gedacht, die ganzen Kosten sind wesentlich höher als gedacht und man kriegt hinterher nicht mehr den Deckel drauf.
Das Geld eingesammelt. Was hätten die machen müssen? Geld, die Zinsen erhöhen? Nee, was macht man gegen Inflation?
Ja, also lass uns gleich darüber reden, was sie tatsächlich gemacht haben. So. Also was halt passiert ist, diese Inflation startet und sie läuft immer weiter. Klammer auf, Klammer zu, den Karren an die Wand zu fahren, ist vielleicht sogar tatsächlich in der dann stattfindenden Historie der Reparationszahlungsnachverhandlungen gar nicht so eine schlechte Strategie gewesen, weil tatsächlich ist für die Franzosen die Ruhrbesetzung mindestens genauso große Katastrophe. Ja, also auf internationaler Ebene verlieren die Franzosen darin und die Belgier relativ stark das diplomatische Backing der Amerikaner, die viel stärker jetzt auf ein Nachverhandeln der Reparationen mit Deutschland dringen, weil sie auch politisch Deutschland eigentlich stabilisieren wollen. Ja, die Amerikaner sind zu dem Zeitpunkt nicht an einer kommunistischen Revolution in Deutschland interessiert und auch am Aufsteigen des Faschismus, das da aber noch eine geringere Rolle spielt, sind sie auch nicht interessiert. Sie wollen das Land im Kern stabilisieren und drängen auf Nachverhandeln der Reparation, was dann in unterschiedlichen Plänen auch passiert. So, jetzt läuft die Inflation los und man kriegt sie nicht mehr in den Griff und sie führt zu relativ starken Verwerfungen und Das Zentrale, was die Reichsbank macht, ist eine Währungsreform durchzuführen.
Ah. Einfach Nullen wegstreichen sozusagen?
Ja, und das tut sie nicht. Okay. Also das ist nicht die zentrale Währungsreform, sondern die zentrale Währungsreform ist zu sagen, wir wollen glaubwürdig sein darin, dass wir nicht wieder Geld drucken.
Ja.
Und was sie also macht, ist, sie ankert die Währung zunächst einmal an Bodenwerte, indem sie in dem ersten Schritt die sogenannte Rentenmark einführt. Mhm. So, damit hat die Währung zunächst einmal so einen realen Anker. Und der führt dazu, dass die Leute daran glauben, dass es keine Inflation gibt. Und dann gibt's auch keine Inflation. Also sozusagen der zentrale Mechanismus tatsächlich für Hyperinflation sind selbsterfüllende Prophezeiungen. Wenn alle daran glauben, das Geld ist nichts mehr wert, dann ist das Geld auch nichts mehr wert.
Klar, so funktioniert
dann verliert
Geld.
Oder dann verliert halt Geld sehr schnell an Wert. Und dieser Versuch, glaubwürdig zu machen, dass man nicht darauf zurückgreift, die Währung weiter zu inflationieren, also zusätzlich Geld zu drucken, sondern sich selber ein Stück weit darin beschränkt, wie viel Geld man schöpfen kann, indem man das ankert hier zunächst einmal an Bodenwerte, an Renten. Deshalb hieß diese Währung dann auch Rentenmark. Dann gibt's kurz darauf noch eine weitere Währungsreform, die dann diese Ankerung an die Bodenwerte eliminiert.
Und muss ich dann nicht sofort wieder davon ausgehen, dass jetzt wieder die Inflation losgeht?
Das Interessante ist, das passiert nicht.
Aha.
Man sozusagen im ersten Schritt führt das ein, dann sehen die Leute, dass der Wert ist stabil, und dann sagt man, okay, dieses formale Konstrukt, das können wir abschaffen, da können wir rausgehen, das brauchen wir nicht. Wir führen an der Stelle dann die Reichsmark ein. Und die ist auch relativ stabil, bis die Nationalsozialisten anfangen, den Krieg oder die Kriegsvorbereitungen tatsächlich dann wieder aus der Druckerpresse zu finanzieren, beziehungsweise anders formuliert eben in umfangreicher Art und Weise Staatsschulden aufnehmen. Führt aber immer noch nicht zu einer wirklichen Hyperinflation, aber doch zu einer sehr deutlichen Abwertung der Reichsmark. Die Nationalsozialisten führen Preiskontrollen in umfangreicher Art und Weise ein und so, dass die Inflation sich dann so wirklich erst nach dem Krieg entlädt. Und dann kommt es zu einer nächsten Währungsreform, wie wir alle wissen.
Gut, jetzt hören wir mal auf die Gegenwart, denn die Frage war ja, kommt die Hyperinflation? Da muss ich alle tatsächlich sagen, ein ganz klares Nein. Es wird keine Hyperinflation geben, und zwar aus folgendem Grund, weil die Zentralbanken natürlich inzwischen wissen, was sie dagegen zu tun haben. Und es mag sein, dass wir über das, zumindest in Amerika, da stehen die Zeichen eher noch drauf als in Europa. Gerade in Amerika kann es schon sein, dass wir über eine gewisse Zeit etwas höhere Inflation haben werden, als wir das hatten, vielleicht auch in Europa. Wobei ich allerdings auch davor warnen würde, die jetzigen kurzfristigen Ausschläge der Inflation schon als ein Zeichen davon zu interpretieren. Da gibt es einige Sondereffekte, die mit der Pandemie zusammenhängen, in Deutschland tatsächlich auch noch mit der temporären Mehrwertsteuer zusammenhängen. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Es ist allerdings schon so, zumindest in Amerika, in Deutschland oder Europa habe ich mir das noch nicht angeguckt. In Amerika ist aber schon so, dass die Inflationserwartungen, die mittelfristigen Inflationserwartungen der Marktteilnehmer und der Haushalte auch ein bisschen nach oben gegangen sind. Das ist das eigentliche Zeichen. Es kommt auf die Inflationserwartungen an, ja. Nicht, ob die Inflation heute schon hoch ist, sondern was erwarten die Teilnehmer? Wie sind die langfristigen Nominalzinsen? Die sind auch schon ein bisschen nach oben gegangen. Die sind in Amerika weg von der Nullzinsgrenze. Wir haben jetzt wieder positive Nominalzinsen am langen Ende. Das sind so Zeichen, die darauf hindeuten, dass die Marktteilnehmer ein bisschen höhere Inflation erwarten. Die Fed hat aber ganz klar gemacht, und ich bin mir sicher, auch die EZB würde das, wenn das da auch nur geringste Anzeichen davon da wären, dass das außer Kontrolle gerät, was es ja für eine Hyperinflation muss, dann würden die natürlich entsprechend geldpolitisch gegensteuern. Und das können sie natürlich. Insbesondere geldpolitische Kontraktionen sind einfacher zu generieren als geldpolitische Stimulation. Weil wenn die Zinsen eben nach oben gesetzt sind, und das kann die ja im Prinzip unbegrenzt machen, dann nimmt sie möglicherweise eine Rezession, nimmt die Zentralbank Rezessionen in Kauf, aber ihr eigentliches Mandat ist die Preisstabilität. Mhm. Und das in entwickelten Ländern wie Europa, wie in den USA, werden die Zentralbanken entsprechend reagieren. Da muss sich keiner Sorgen machen, dass es tatsächlich zu einer Hyperinflation kommen wird.
Warum ist die Inflationserwartung wichtiger als die nackte Zahl, die ich sehe? Ist das, weil ich davon ausgehe, mein Geld wird weniger wert, dann kaufe ich jetzt schnell Sachen und erhöhe damit die Nachfrage und die Sachen werden teurer? Also
richtig, self-fulfilling prophecy? Genau, das sind diese selbsterfüllenden Prophezeiungen.
Okay, verstehe.
Es geht ja um die, eine Hyperinflation ist ja was kommen wird. Ja, also es geht ja um die Zukunft. Ja, insofern spielen die Erwartungen eine Rolle. Und genau aus dem Grund, also wenn ich erwarte, dass die Inflation hoch ist, kann sein, dass ich jetzt schon kaufe, kann sein, dass ich meine Löhne jetzt entsprechend anpassen, also dass die Gewerkschaften oder sonstigen Lohnverhandler dann eben sagen, jetzt will ich ein bisschen einen größeren Schluck aus der Pulle. Die Nominalzinsen werden am Markt steigen, weil die Leute eben einen Ausgleich haben wollen für die Inflation. Und das sind eben alles zukunftsgerichtete Entwicklungen. Insofern für die Inflation, die jetzt in der Zukunft kommen wird, die wir über die nächsten 4-5 Jahre zu erwarten haben, ist es völlig egal, was die Inflation im Mai war und dass die da ein bisschen höher war, sondern es kommt darauf an, was die Leute tatsächlich, die Marktteilnehmer tatsächlich erwarten über die nächsten Jahre.
Also vielleicht um es nochmal anders auszudrücken. Wenn alle Haushalte, alle Firmen erwarten, die Inflation ist 10%,
ja.
Okay, dann kann die Zentralbank entweder sagen, ich akzeptiere das jetzt und ich setze die Nominalzinsen um diese 10% herum. Sagen wir mal, der Realzins ist 1%, da würde die Zentralbank den Nominalzins auf 11% setzen und sozusagen alles ist in Butter, außer dass die Inflation jetzt bei 10% ist, aber ist alles im Gleichgewicht. Ja, die Haushalte kriegen genau den 1% Realzins, den sie haben wollen, der gleichgewichtige Realzins in der realen Ökonomie ist. Der Geldzins entspricht den Inflationserwartungen. Die erwartete Inflation und die tatsächliche Inflation sind gleich. Alles ist im Gleichgewicht.
Mhm.
Wenn sich der private Sektor, worauf der sich auch immer einigt als Inflationserwartung, am Ende hat die Zentralbank, hat die nicht viel Wahl, außer das nachzuvollziehen.
Mhm.
Ja, sie kann natürlich versuchen, sozusagen den Haushaltssektor zu erziehen dazu, andere Inflation zu erwarten. Das ist aber ein sehr, sehr tatsächlich real teures Geschäft. Weil was könnte sie machen? Sie kann halt sagen, okay, ihr erwartet 10% Inflation. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass die Inflationserwartungen wieder runtergehen. Jetzt setze ich den Zinssatz nicht auf 11%, sondern ich setze ihn auf 12%, 13%, 14%, 15%.
Ja.
Und was dann passiert ist,
ich gebe all mein Geld der Zentralbank.
Ja, genau. Es gibt natürlich dann eine Rezession, Nachfrage bricht weg, okay, und dann die realisierte Inflation geht dann runter. Und die Erwartungen der Haushalte werden enttäuscht. Und jetzt müssen die Haushalte langsam lernen, wo denn langfristig die Inflation liegt. Und sie sehen dann, die ist immer niedriger. Also lernen sie, die Inflation ist niedriger und sozusagen die Inflationserwartungen sinken. Das ist aber eine sehr teure Geschichte für die Zentralbank in dem Sinne, dass sie halt tatsächlich für Arbeitslosigkeit und so weiter sorgt. Jedenfalls ist das eine Art und Weise, wie heute darüber nachgedacht wird, wie die Zentralbank, die amerikanische Zentralbank, die Inflation der 70er Jahre beendet hat. Also da gab es diese Phase von
aber
Paul
da war
Volcker.
Das Kind eben schon in den Brunnen gefallen. Und der Punkt
ist,
es gibt keinen Grund, warum die privaten Wirtschaftssubjekte inzwischen erwarten sollen, dass das Kind in den Brunnen fallen wird. Das ist ja genau der Punkt, denn die Zentralbank wird eben, steht bereit und sie wissen das, ich glaube, und sie nehmen das auch vermutlich an, dass die Zentralbank eben im Zweifel genau das tun wird. Und weil sie das tun würde, erwarten sie das gar nicht so hoch und deswegen kommt es gar nicht zu dieser Kalamität am Ende. Das ist ja, was ich sagen würde.
Kalamität ist immer noch die Hyperinflation. Wir reden jetzt nicht von türkischen Verhältnissen, sondern von
ja, aber auch die türkischen Verhältnisse werden nicht kommen, weil auch das eine Zentralbank, die was auf sich hält, nicht wird erlauben können. Insofern, und man sieht ja schon, Paul ist ja schon umgeschwenkt. Die haben ja ganz klar gesagt, dass sie das auf keinen Fall längerfristig, also 3, 4, 5% auf keinen Fall längerfristig sich mit anschauen werden. Und das wird die vermutlich die Marktteilnehmer beruhigen. Es müssen schon sehr, sehr komische und irrationale Markterwartungen sein, die dagegen wetten würden. Und insofern kann ich die Hörer wirklich beruhigen, dass es zu keiner Hyperinflation kommen wird.
Wobei ein bisschen Wasser in den Wein muss man gießen. Also natürlich geht das nur, wenn am Ende der amerikanische Fiskus, also in Europa sind wir, glaube ich, relativ safe von der Seite, aber bei den Amerikanern gilt, der Fiskus muss am Ende einknicken. Ja, also momentan haben die Amerikaner riesige Haushaltsdefizite. Und die Projektionen des CBOs sind so, dass die amerikanischen Staatsschulden relativ zum BIP über die nächsten 10 Jahre explodieren.
Du zitierst meinen Wirtschaftsdienstartikel. Genau das schreibe ich da nämlich. Kann man in die Shownotes verlinken.
CBO?
Congressional versus Budget Office.
Ah, oder? Okay. Mhm. Genau.
Ja, und insofern muss halt der Fiskus am Ende natürlich sein Haus in Ordnung bringen. Ansonsten löst er halt Druck auf die Zentralbank aus, das zu machen. Das kann man entweder so im institutionellen Clash sein, dass die Zentralbank sagt, wir machen das nicht, wir erhöhen die Zinsen. Damit wird das Problem auf fiskalischer Seite größer. Und der Fiskus sagt, nö, wir erhöhen aber keine Steuern, wir bedienen unsere Staatsschulden nicht. Ja, und dann kommt es irgendwann zu größeren Problemen. Entweder gibt es Zahlungsschwierigkeiten des Staates oder die Inflationserwartungen laufen weg, weil die Leute glauben, naja, am Ende macht's halt doch die Zentralbank, die knickt am Ende ein. Und wenn das einmal passiert, dann sind wir natürlich in dem Bereich, den die Zentralbank dann nur noch sehr schwierig in den Griff bekommt. Jetzt muss man sich überlegen, wie das halt in den USA aussieht politisch und mit so einem hochgespaltenen Kongress ist das nicht so einfach, notwendigerweise, da die Reformen, die Steuerreform oder Ausgabenreform, eins von den beiden wird sein müssen, hinzubekommen.
Das stimmt. Also die Amerikaner haben tatsächlich das Congressional Budget Office, die haben tatsächlich eine sich entwickelnde Staatsverschuldung, die im Prinzip erstmal die auf dem explodierenden Pfad ist, ja. Und es hat jetzt auch nichts mit diesem, ob der Zins oder die Wachstumsrate größer oder kleiner ist. Also selbst wenn die Wachstumsrate größer ist, ist einfach sind die Schulden, die jährlichen schon Primärdefizite, die die Amerikaner projizieren, eben größer. Das heißt, wenn sich nichts ändert in der Politik, ist es in der Tat so, dass die amerikanischen Staatsschulden auch relativ zum Bruttoinlandsprodukt explodiert werden. Und in der Tat, das ist eine der großen ungelösten Fragen in der amerikanischen Makropolitik. Ich glaube trotzdem nicht, dass es eine Hyperinflation aus Amerika kommen wird. Es ist allerdings schon so, dass es nicht klar ist, wie sehr sich die Europäer dann im Zweifel abkoppeln könnten. Ja? Also wenn die Inflation wirklich groß würde in den USA, kann es durchaus sein, dass auch die Europäer importierte Inflation bekommen. Insofern, das ist nicht ganz klar, dass die Europäer das dann sich abkoppeln könnten. Wobei ich trotzdem sagen würde, Christian hat recht, in Europa sind diese Schuldendynamiken, naja, also auch da gibt's Schuldendynamiken, ne? Also jedenfalls in Deutschland nicht, aber
Italien.
Auch in Italien zum Beispiel, gesamteuropäisch.
Das ist überhaupt nicht wahr. Italien hat Primärüberschüsse. Italien hat Primärüberschüsse. Und jetzt natürlich in der Pandemie-Rezession nicht. Aber vorher hatte Italien primär Überschüsse. Und die Prognose ist auch relativ klar, dass trotz des niedrigen Wachstums Italien wieder primär Überschüsse haben wird.
Wenn du halt alle 5 Jahre Krisen hast, nützt dir auch das nichts dann. Das ist halt die Frage, wie krisenanfällig ist die europäische Wirtschaft?
Ich habe ein paar Primärfragen. Was ist ein Primärdefizit? Und folglich auch, was ist ein Sekundärdefizit? Und was ist ein Primärüberschuss?
Okay, also ein Primärüberschuss ist das Gegenteil von einem Primärdefizit. Das ist mit minus 1 durchmultipliziert.
Das haben wir jetzt schon mal geklärt. Wer hätte das gedacht?
Und was das meint, ist einfach die Differenz zwischen Staatsausgaben und Steuereinnahmen.
Okay.
Und,
ohne Zinsen quasi.
Das ist und zwar ohne Zinsen. Und das sozusagen, das Sekundärdefizit, auch wenn das, glaube ich, nicht so heißt, sondern da heißt es, glaube ich, einfach Defizit oder Gesamtdefizit, ist der Unterschied zwischen Steuern und Staatsausgaben und der Zinslast. Mhm. Genau. So, und wenn du Staatsschulden hast, dann musst du sie normalerweise irgendwie bedienen und der Wert deiner Staatsschulden heute kann den realen Wert deiner zukünftigen Primärüberschüsse, also sozusagen abdiskontiert, den darf der nicht überschreiten. Ja, das heißt, irgendwo müssen in der Zukunft Steuereinnahmen größer sein als
Jein. Das ist jetzt, da ist die Frage, da kommt jetzt wieder diese berühmte Gleiche, Ungleiche, über die wir ja schon gesprochen haben auch, nämlich wie groß sind, wenn du die Zinsen tatsächlich kleiner sind als deine nominale Wachstumsrate.
Also R kleiner G.
Ja, genau.
R kleiner G, dann darfst du auch gewisse Primärdefizite dir erlauben. Allerdings, das ist allerdings der Punkt, und das ist eine wichtige Einsicht für Amerika eben, dass die Primärdefizite in Amerika so groß sind. Also das heißt, du kannst dir gewisse Primärdefizite erlauben, aber eben auch nicht unbegrenzte Primärdefizite. Mhm. Und in Amerika sind die projizierten Primärdefizite so groß, dass sie selbst dieser Spielraum, der möglicherweise dadurch entsteht, dass wir R kleiner G auch längerfristig haben, selbst im besten Szenario, dass das noch jahrzehntelang anhält, diese Situation, was doch eine Frage ist. Aber angenommen, das ist so, ja, selbst dann sozusagen würden die amerikanischen Staatsfinanzen ohne Politikänderung, das ist immer die Annahme, tatsächlich aus dem Ruder laufen. Okay. Ja, insofern, dieses R kleiner G gibt dir nur einen kleinen Spielraum, aber eben tatsächlich nicht einen unbegrenzten Spielraum.
Wie importiert man Inflation?
Naja gut, wenn durch halt, also ein einfacher Fall oder ein einfacher Mechanismus ist halt, wenn die amerikanischen Güter teurer werden und ihr amerikanische Güter importiert, das macht ihr nur nicht so, das ist schon richtig. Also jeder, der dann amerikanische Güter importiert, würde sich darüber in Inflation importieren. Das mag jetzt hier nicht der Fall sein. Aber es gibt natürlich auch andere Mechanismen, ja. Es kann auch über die finanzielle Seite sein.
Gut, das kommt auf das, was du für den Wechselkurs erwartest.
Das kommt bis am Wechselkurs.
Das ist sehr kompliziert. Und inwiefern es das überhaupt gibt, importierte Inflation, jedenfalls als längerfristiges Phänomen, ist dann auch überhaupt nicht klar. Also kurzfristig gibt es das natürlich, dass wenn in einem Land die Nachfrage stark steigt, dann hat das Auswirkungen auch, weil einfach das Land eben Dinge auch aus dem Ausland nachfragt, auf die Menge an Gütern, die noch im Ausland zur Verfügung stehen. Das führt kurzfristig zu einem Preisdruck, aber nur dann, wenn das eine Geschichte ist, die wirklich so durch so eine kurzfristige Schwankung ist. Wenn wir uns einfach darauf einigen alle, dass jetzt die Inflation halt 10% ist und da immer drumherum jetzt fluktuiert, dann gibt es überhaupt keinen Grund, warum das irgendwie überschwappen sollte.
Dann würde halt der nominale Wechselkurs sich anpassen, klar, ja.
Genau.
Das nächste auf der Liste ist Geldpolitik und Ungleichheit.
Ja.
Beziehungsweise Verteilungswirkungen der Geldpolitik. Sag nochmal, was ist Geldpolitik? Geld drucken oder nicht?
Mehr als das. Das ist es heute kaum. Die zentrale Stellschraube der Geldpolitik ist eigentlich bis Anfang der 2010er Jahre gewesen, das Setzen von Zinsen.
Okay.
Also sozusagen seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts bis so 2010 rum war die zentrale Stellschraube das Setzen von Zinsen. Jetzt heute sind wir an der Nullzinsgrenze Und dann ist es, dann wird's halt schwieriger. Dann ist es hauptsächlich Bilanzpolitik der Zentralbank, die halt unterschiedliche Vermögensgegenstände gegeneinander tauscht, Geld gegen zum Beispiel Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen und so weiter. Wie wirkungsvoll das überhaupt ist, da kann man, glaube ich, viel drüber schreiben und lesen. Es ist sicherlich nicht so wirkungsvoll, wie in der Vergangenheit es war, Zinsen zu ändern.
Also, jetzt lassen wir mal zur Verteilungspolitik. Es gibt halt die These, oder es gibt eigentlich zwei Thesen, ja. Und die, sagen wir mal, sind in der Theorie auch, die sind theoretisch erstmal gut fundiert. Und dann ist eben die Frage, was sagt die Empirie? Mhm. Also, was sagt die Theorie? Die einen sagen, oder die, also sagen wir, die Pro-Vertreter der Geldpolitik, man will ja im Zweifel den Armen helfen, also man will sozusagen verteilungspolitisch gute Auswirkungen ist eben, wenn Arme irgendwie, das ist natürlich auch schon ein normatives, ein Werturteil steckt dahinter, das zu machen, aber machen wir das mal.
Je gleichmäßiger die Verteilung, desto besser geht's allen im Durchschnitt.
So, gut, also das ist ein Werturteil, aber das kann man ja mal machen. Also wir sagen, verteilungspolitisch positiv ist, wenn sozusagen die relativ Art den Armen es relativ oder auch absolut besser geht, mhm. Ja. Und ein Effekt von expansiver Geldpolitik in dem Fall, also niedrigen Zinsen oder eben in dem etwas altertümlichen Jargon von viel Geld drucken, ja, oder jetzt, was die Bilanzpolitik geht, eben eine expansive Bilanz. Letztlich gilt das für alle drei Arten, insofern die zu einem höheren Beschäftigungsniveau, zu höheren Löhnen führt. Wird das eben denjenigen helfen, die typischerweise arbeitslos werden? Das sind eher Leute, die weniger qualifiziert sind, die ja vielleicht nicht so gut Ausbildung haben, die tendenziell eben ärmer sind, also Leuten, denen es nicht so gut geht, und expansive Geldpolitik, insofern sie dann eben die Nachfrage stimuliert. Und das ist so, wie gesagt, die klassische keynesianische Sichtweise auf die Geldpolitik stimuliert sie eben nicht nur die Ökonomie und bringt uns möglicherweise aus einer Rezession raus, sondern hilft speziell denen, die sonst von Arbeitslosigkeit betroffen werden. Das ist so dann die positive Lesart der Geldpolitik.
Aber das funktioniert doch auch wirklich nur in der Rezession, oder? Ich meine, wenn ich jetzt expansive Geldpolitik betreibe, stimuliere ich da noch irgendwas? Die Leute kaufen doch sowieso wie bekloppt.
Ja, okay, gut, ja, natürlich. Also man soll natürlich expansive Geldpolitik auch hauptsächlich in der Rezession machen.
Ach so, okay.
Beziehungsweise um erst gar nicht in eine Rezession zu kommen, um eine Rezession zu verhindern. Also das wäre die Idee. So, jetzt gibt es eine zweite Lesart, die eben sagt, darüber haben wir auch schon, glaube ich, ein paar Mal gesprochen, dass wenn Zinsen niedrig sind, ja, dass insbesondere Vermögenspreise nach oben gehen. Ja, ja. Also das ist ja sozusagen ein... Das
sehen wir ja gerade, ja.
Ein Mechanismus, wie Zinsen eben dann, weil die Abdiskontierung von zukünftigen Erträgen, die ist dann eben niedriger. Und das bedeutet, dass das Vermögen eben mehr wert ist, ein Vermögensgegenstand, wenn ich die weniger abdiskontiert habe. Machen wir es mal konkret an einem Haus. Von was hängt der Vermögenspreis von einem Haus ab? Unter anderem eben von den erwarteten Mietzahlungen, die ich damit erwirtschaften kann. Und wenn die Zinsen niedriger sind, erhöht sich eben der Vermögenswert eines Hauses. Und das ist auch typischerweise dann in den Marktpreisen für Hauspreise oder für andere Aktien, für andere Vermögensgegenstände reflektiert. Und das ist natürlich ein Effekt, der eher dazu führt, dass es den Reichen besser geht, weil die typischerweise solche Vermögensgegenstände halten,
ja,
und eben Otto Normalverbraucher in der Regel eben nicht. Und jetzt ist halt die Frage, oder die große empirische Frage, die in den letzten Jahren eben tatsächlich aufgekommen ist und auch in der Wissenschaft, aber eben auch politisch diskutiert wird. Und du kannst dir ja vorstellen, wenn es so wäre, dass die Geldpolitik, sagen wir mal, den Reicheren hilft, das wäre halt so ein bisschen Wasser in den Wein von linker keynesianischer Stabilisierungspolitik. Ja, die können dann zwar immer noch sagen, na ja, es hilft uns, Arbeitslosigkeit zu beseitigen, etc., etc., aber wir müssten uns dann den Vorwurf gefallen lassen, dass wir die Konjunktur stabilisieren auf Kosten, sagen wir jedenfalls relativen Kosten der Armen, und wir möglicherweise verschlechtern eben bereits bestehende Verteilungsprobleme noch mehr durch so eine Expansion. expansive Geldpolitik.
Ja, aber das jetzt kann ich doch abschöpfen. Ich kann doch das.
Klar, gut. Ne, dann okay, fair enough. Dann könnte man, das wäre dann die weitere. Da musst du aber aufpassen, dass du nicht in eine Interventionsspirale kommst, ja, wo du dann sagst, okay, ich mache jetzt eine Sache kaputt und dann mache ich die, dann mache ich halt eine Vermögenssteuer und klar, das ist dann eine konsequente linke Forderung, die man ja auch in dem politischen Spektrum dann jeweils sieht. Ja. Aber es ist natürlich, sagen wir mal so, die Geldpolitik ist dann schon anders beleumundet, als wenn auch der Verteilungsaspekt, sagen wir mal, in die Richtung gehe, denjenigen typischerweise genehm ist, die eben auch, sagen wir mal, so eine expansive Geldpolitik aus stabilisierungspolitischen, also konjunkturpolitischen Gründen gerne sehen würden. Ja, ansonsten hat man Zielkonflikte und Zielkonflikte sind natürlich immer schwieriger politisch zu navigieren, als wenn alles sozusagen in eine Richtung geht, sag ich mal so. Ja.
Vielleicht sollte man sozusagen der Klarheit halber versuchen, die beiden unterschiedlichen Ungleichheitsthemen auch als solche herauszuarbeiten, also klarzumachen. Nämlich, das eine ist eine Frage über Einkommensungleichheit und das andere ist eine Frage von Vermögensungleichheit. Und das sind zwei ganz unterschiedliche Biester. Weil eigentlich würde ich immer denken, das Zentrale ist die Einkommensungleichheit. Die Vermögensungleichheit ist letztlich eine Sache, die so sie im Rahmen sich noch bewegt, also nicht direkte Auswirkungen hat, weil man irgendwie so Capture hat von Macht durch Vermögen.
Brasilianische Verhältnisse. Einmal, so.
Ja, die an sich erstmal nicht besonders interessant ist. Mhm. Wenn ich jetzt ein Haus. Ich aber
einige Kollegen widersprechen, glaube ich.
Ja, aber ich nehme immer an, ich habe ein Haus. Hm. Ich wohne in dem Haus und mein Plan ist, in dem Haus zu wohnen bis an mein Lebensende. Hm. Und das an meine Kinder zu vererben, die dann wieder in dem Haus wohnen bis an ihr Lebensende und so weiter. Der Wert dieses Hauses mag sich ändern, wenn der Zinssatz, den die Zentralbank setzt, sich ändert. Aber der Einkommensstrom von mir und meinen Kindern ändert sich null. Die wohnen weiterhin in dem Haus. Dieses Haus wird niemals gehandelt. Dadurch, dass der Wert, der nominal irgendwo letztlich hypothetisch auf dem Blatt Papier steht, sich verändert, ändert sich gar nichts an Konsum, ändert sich nichts, was wohlfahrtsrelevant ist.
Das ist ja nicht der einzige Fall von Vermögenspreisinflation. Also bei den Aktien, die kannst du dann natürlich veräußern und kannst dann eben deinen Konsum erhöhen. Es geht ja dann auch um Mietshäuser, die du entsprechend möglicherweise veräußern kannst, zum Beispiel. Ja.
Natürlich, was halt passiert ist, dass die Zentralbank den Zins ändert, aber der Einkommensstrom aus dem Asset ändert sich überhaupt nicht. Aus dem Vermögenstitel ändert sich überhaupt nicht.
Erstmal nicht.
So, jetzt quasi, das Einzige, was ich tun kann, ist, den Einkommensstrom nach vorne holen. Ja, das ist was hier nur passiert. Anstatt über einen langen Zeitraum mein Einkommen aus meinem Schuldschein oder einer Anleihe oder Aktien oder einem Haus und so weiter zu holen, verkaufe ich das jetzt, das Haus, und habe jetzt einen Batzen Geld, auf dem ich sitze. So, was mache ich dann mit dem Geld? Jetzt kann ich hingehen und das Geld wieder in Staatsanleihen anlegen, zu einem niedrigeren Zinssatz. Bei meinem Einkommen ändert sich nichts. Die einzige Art und Weise...
Du kannst es ja verflüssigen. Du kannst ja Kredite auf diese erhöhten Vermögensgegenstände aufnehmen.
Ja, aber musst du ja nicht, wenn dein Einkommensstrom groß genug ist.
Der Punkt hält ihn ja fest. Der Punkt ist,
ob ich es verkaufe oder nicht. Ist egal, weil der Einkommensstrom, der kontinuierliche Einkommensstrom über die Zeit, der ändert sich nicht. Der einzige Punkt, wo das wichtig wird, was dieser Vermögenswert jetzt ist, wenn ich sozusagen eine natürliche Position habe, mein Vermögen zu veräußern zu wollen und aus dem Vermögenswert zu konsumieren. Also, wenn ich Rentner bin, ich habe ein Haus, ich will das Haus verkaufen, weil ich halt Rentner bin. Ich will das gar nicht an meine Kinder vererben, sondern mein Plan war sowieso, das Haus zu verkaufen in dem Moment, wo ich in Rente gehe. Die natürlich profitieren davon, dass der Hauspreis steigt, weil weil der Zins gefallen ist und sozusagen der gleiche Einkommensstrom aus einem Vermögenstitel jetzt zu einem höheren Barwert führt, also man sozusagen einfacher die Zahlungen aus der Zukunft nach heute holen.
Du tust so, als sei das ein exotischer Fall. Das ist, auch wenn ich mein Aktienpaket als Erbe steigt zum Beispiel, dann kann ich das doch auch jetzt veräußern und kann mir noch eine Yacht kaufen und so weiter. Also die ich mir
ja, aber wenn ich zum Beispiel, wenn ich vermögend bin, aber in der Mitte meines Lebens und nicht und ein gutes Einkommen habe, bin ich überhaupt nicht in der Situation, dann steigt zwar der Wert jetzt meines Aktienportfolios, meines Hauses irgendwie, aber wenn ich, solange ich Sparer bin, bringt mir das gar nichts. Mhm. Das ändert gar nichts, weil mein sozusagen nach vorne schauend, mein Einkommensstrom hat sich null geändert. Was sich geändert hat, ist die Möglichkeit, Zahlungsströme von der Zukunft in die Gegenwart zu holen. Möchte ich aber gar nicht. Ich möchte ja Zahlungsströme von der Gegenwart in die Zukunft schieben, wenn ich Sparer bin. Also die Situation sozusagen rein auf das Vermögen guckend ist relativ wenig informativ darüber, wem es besser geht und wem es schlechter geht. Also natürlich, die Vermögenswerte steigen. Es gibt eine größere Vermögensungleichheit. Solange, aber das ist nur wichtig, das ist nur wohlfahrtswichtig, an der Stelle, wo ich Leute habe, die Sparer oder Entsparer sind. Diejenigen, die Sparer sind, egal wie vermögend sie sind, die profitieren überhaupt nicht davon, dass an sich der Vermögenswert steigt. Weil die wollen ja weiter sparen, die wollen ja gar nicht veräußern. Nur diejenigen, die sozusagen geborene Entsparer sind, weil sie alt sind oder weil sie gerade jetzt ein niedriges Einkommen haben, denen helfe ich damit. Denen gebe ich mehr.
Was ich hier sagen würde, da kann man jetzt tatsächlich, kann man dann auch in die Shownotes vielleicht mal stellen, da kann man tatsächlich mal auch die Literaturdiskussion ein bisschen anbringen. Das fängt tatsächlich mit einem Papier an, von einem Team von Ökonomen. Der bekannteste von denen ist Juri Gorodnitschenko, der lehrt in Berkeley. Ein Papier, das heißt Innocent Bystanders, Monetary Policy and Inequality. Und die sind eigentlich die Ersten, die sich das mal ein bisschen angeguckt haben, weil eben, wie gesagt, es zunehmend auch die Frage, und wir haben jetzt die politische Diskussion schon so ein bisschen skizziert, zunehmend die Frage auch an die Zentralbank gerichtet wird, was sind eigentlich die Verteilungswirkungen von eurer Politik? Das heißt ja noch nicht übrigens, dass dann die Zentralbanken unbedingt das auch in Rechnung stellen müssen. Ich würde sogar sagen, sie sollten das nicht, ja, weil sonst sind wir über Zentralbanken, die zu viel Macht haben. Die Zentralbanken sollten eigentlich relativ blind gegenüber Verteilungswirkungen sein. Sie sollten sie verstehen, natürlich. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass etwaige Verteilungswirkungen, die sie aus der geldpolitisch notwendigen Maßnahmen ergeben, dann, wenn überhaupt, durch die Fiskalpolitik, durch das Parlament abgefedert werden müssen. Aber das ist dann nochmal eine andere Frage. Was macht dann die Zentralbank mit der Information, die wir haben? Aber wir haben noch keinen wissenschaftlichen Konsens, ehrlich gesagt. Und das möchte ich jetzt so ein bisschen mal schildern auch tatsächlich. Wir haben eigentlich noch gar keinen wissenschaftlichen Konsens, was eigentlich rein faktisch die Wirkungen sind. Also das erste Papier, also jedenfalls nach meiner Kenntnis, das erste Papier, das darüber geschrieben wurde, ist tatsächlich dieses Papier, das ist aus dem Jahr 2017, ist also noch gar nicht so lang her, ja. Die finden tatsächlich dieses linke Paradies, ja, wo eben gezeigt wird, die zeigen, also für die USA ganz konkret, die zeigen tatsächlich, dass expansive Geldpolitik dazu führt, dass insbesondere der Konsum von niedrigeren Einkommen besonders profitieren durch expansive Geldpolitik.
Aber die gucken halt so, wie ich gerade auch argumentiert habe, die gucken halt auf Einkommen und Konsum, nicht auf Vermögensungleichheit.
Die gucken auf Einkommen und Konsum. So, jetzt gibt's das, und dann ist tatsächlich so, also mit anderen Worten, der positive Kanal wirkt und man findet es auch. Okay, so. Jetzt gibt's sozusagen in neuerer Zeit Studien, die sind tatsächlich, ja, ich würde sagen, zum Teil dieses Jahr ist rausgekommen, wo übrigens Christians Kollege aus Bonn, zwei Kollegen aus Bonn, Moritz Schüllerig und Moritz Kuhn, die gucken sich in den USA Racial Inequality, also die Ungleichheit zwischen Schwarz und Weiß an, und die finden tatsächlich auch beide Effekte. Ja, und die sind, wenn man zumindest dann abstrakt liest, eher kritisch, was expansive Geldpolitik. Die teilen also nicht Christians Take, dass man diesen Vermögenskanal irgendwie vernachlässigen sollte oder dass der nicht so interessant ist, sondern sondern die kommen eher zum Schluss, dass es tatsächlich insgesamt, jedenfalls in der längeren Frist, expansive Geldpolitik tatsächlich die Ungleichheit zwischen den Rassen in Amerika eher verschlimmert.
Ich würde ja immer sagen, dass wenn ich Informationen über die Konsumungleichheit habe, dann bin ich fertig. Dann brauche ich nicht weiter darüber nachdenken, was mit der Vermögensungleichheit passiert, weil da gibt's unterschiedliche Effekte. Wie ich gerade gesagt habe, ja, dein Argument stimmt, wenn es Leute gibt, die geboren sind, also die gerade eine ganz natürliche Art und Weise entsparen, die profitieren davon. Wo die in der Konsumverteilung sind, kann sein, dass die ganz weit oben sind, kann aber auch sein, dass die eher unten sind. Typischerweise würde man denken, diejenigen, die entsparen, sind meistens schon relativ weit unten. Also sie sind häufig sind die eben nicht so reich. Auch und ja, das, solange ich Informationen über die Konsumverteilung habe, das ist die entscheidende Größe, die jedenfalls aus Wohlfahrtssicht wichtig ist. Politisch ist häufig die Diskussion um die Vermögensverteilung ganz wichtig und natürlich kann man da politische Punkte machen. Aber ich glaube, wenn man versucht, ökonomisch ehrlicher zu sein, dann sollte man auf die Konsumverteilung gucken. Und das ist das Zentrale.
Das will ich jetzt nicht bewerten. Ich will jetzt eigentlich noch weiter ein bisschen Literatur schildern. Dann hatten wir dieses Jahr, also du siehst auch, ich will eigentlich nur sagen, dass die Ergebnisse zwar zum Teil in den Details Übereinstimmungen aufweisen, aber durchaus auch sozusagen Unterschiede betonen. Also wir haben zum Beispiel dieses Jahr eine Studie aus Dänemark bekommen, ja, die eindeutig die ganz kritisch ist, was expansive Geldpolitik angeht. Und die, wenn ich sie richtig verstehen habe, noch nicht mal den positiven Effekt für die niedrigen Einkommen sieht, sondern da auch sogar negative Effekte auch auf dem verfügbaren Einkommen tatsächlich sieht. Also die sozusagen ganz diametral entgegen der ersten Studie von Amerika, von Koronitschenko ist. Und dann haben wir noch eine Studie aus Schweden, die sich schwedische Daten, warum Dänemark und Schweden, kleiner Appeal in die deutsche Situation hinein, die haben halt diese fantastischen Mikrodaten, die es erlauben soll, du musst halt wirklich in die Haushalte reingucken können, ja, um das überhaupt machen zu können. Das können wir in Deutschland so ohne weiteres gar nicht. Und die schwedischen Daten, die zeigen eher wieder so ein gemischtes Bild, wie auch in Amerika jetzt die Sache bei den Schwarzen und den Weißen, die zeigen tatsächlich, dass der Effekt von expansiver Geldpolitik unten gut ist, ja, für die Armen gut ist, auch von diesem Arbeitseinkommenskanal, und oben gut ist über den Kanal der Vermögenspreise. Also was ich sagen will ist, ja, wir haben tatsächlich die faktischen Wirkungen noch nicht mal komplett sozusagen, die können sehr unterschiedlich sein von Land zu Land, ja, von Zeit zu Zeit. Welcher Effekt dann sozusagen dominiert, ist unklar. Welche Stärke ist quantitativ? Gibt es den unteren Effekt überhaupt, den positiven? Da gibt es zumindest eine Studie, die sagt nein. Also es ist sehr, das Bild ist noch sehr gemischt.
Wie macht die expansive Geldpolitik das, dass sie die Armen reicher macht sozusagen?
In dem Arbeitseinkommen tendenziell steigen und Gewinneinkommen tendenziell fallen. Aber es gibt auch eine andere interessante Dimension, über die man da nachdenken kann. Das hat auch macht jetzt auch schon seit einigen Jahren auch ein Kollege aus Bonn, der Kurt Küster, ist die Frage von, worauf sollte denn systematische Geldpolitik abstellen? Ja, sollte systematische Geldpolitik stärker darauf abstellen, Inflation zu stabilisieren auf niedrigem Niveau, oder sollte systematische Geldpolitik eher darauf abstellen, die Arbeitslosigkeit zu stabilisieren?
Solltest du jetzt mal erklären, was systematische Geldpolitik ist?
Systematische Geldpolitik ist die Reaktion der Geldpolitik auf ökonomische Umstände. Also wir haben geldpolitische Überraschungen, wo man halt sagt, okay, das jetzt machen wir mal was womit keiner gerechnet hat. So. Ja, sozusagen, man wacht morgens auf und dann sagt man, heute hauen wir mal die Zinsen rauf. Das ist wichtig, diese Veränderungen, die es tatsächlich gibt, Kontrollfehler in einem gewissen Sinne durch die Zentralbank, sind wichtig für Ökonomen, um zu verstehen, wie wirkt eigentlich Geldpolitik. Aber meistens sind wir eigentlich daran interessiert, herauszufinden oder darüber uns Gedanken zu machen, wie denn systematisch Geldpolitik auf ökonomische Schwankungen reagieren sollte. Ja, mhm. Wann sollte sie Zinsen senken, wann sollte sie Zinsen erhöhen und so weiter. Die typische Vorstellung, die wir heute davon haben in der ökonomischen Forschung, ist, dass wir uns die Zentralbank vorstellen als ein Apparat, der am Ende dann doch relativ einfachen Regeln folgt. So ist jedenfalls unsere Abstraktion. Die Frage ist, worauf sollten diese Regeln Wert legen? Sollten diese Regeln Wert legen auf Inflation oder sollten diese Regeln Wert legen auf Beschäftigung und Bruttoinlandsprodukt? Ja, oder Verteilungen zum Beispiel. So, und wenn die Beschäftigung, es ist die Frage, was machen wir denn, wenn die Beschäftigung zurückgeht, aber gleichzeitig die Inflation ansteigt? Solche Situationen haben wir gehabt in der Vergangenheit, zum Beispiel nach den Ölpreisschocks. Ja, dann diese 70er Jahre Stagflation. Beschäftigung ging zurück, Inflation ging hoch. So, sollte dann die Zentralbank lieber die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen, oder sollte sie lieber die Zinsen senken, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen? Ja, oder dann gibt's andere Situationen, wo die Dinge sozusagen entgegenlaufen. Die Inflation steigt und die Beschäftigung nimmt zu, also die Arbeitslosigkeit geht zurück, weil die Nachfrage gerade besonders hoch ist, was weiß ich, weil der Staat jetzt sagt, er gibt besonders viel aus, warum auch immer. So, und auch darauf muss die Geldpolitik halt reagieren. Und jetzt, was die finden ist, es kommt halt sehr darauf an, wie die Zusammensetzung ist von diesen Schocks, wie wichtig sind diese Cost-Push-Schocks, diese Schocks, die zu Stagflation führen, wie wichtig sind die Nachfrageschocks. Und was dann passiert ist, dass in einer Welt, wo ich darüber nachdenke, dass der Arbeitsmarkt eben doch ein bisschen ein komplexerer Markt ist, wo auch Suche am Arbeitsmarkt stattfindet, da kann die Zentralbank, je nachdem, wie viel Wert sie auf was legt, kann sie tatsächlich das durchschnittliche Niveau der Arbeitslosigkeit verändern. Eine Zentralbank, die sehr viel Wert auf Geldstabilität, auf Geldwertstabilität setzt, nimmt dann tatsächlich im Schnitt eine etwas höhere Arbeitslosigkeit in Kauf als eine Zentralbank, die sehr aktiv versucht, die Arbeitslosigkeit auf entsprechend niedrigem Niveau zu stabilisieren, ohne, jetzt könnte man nachdenken darüber, dass das irgendwie eine Tendenz zu höherer Inflation macht, darum geht's nicht, sondern sozusagen, es kommt darauf an, wie stark reagiere ich denn auf negative Schocks. Ja, weil wenn ich so einen Anstieg der Arbeitslosigkeit habe, das kann sehr stark nach oben gehen, aber nach unten ist immer die Arbeitslosigkeit im Grunde genommen bei null begrenzt. Ja, mehr als alle beschäftigt geht nicht. Und sozusagen, wenn ich da symmetrisch drum stabilisiere, dann sinkt der Durchschnitt, weil es nach unten halt wenig fluktuieren kann und nach oben viel. Na, und das hat natürlich auch wiederum Verteilungswirkungen und hat dann Rückwirkungen auf Vermögensmärkte und so weiter. Und die sind auch an sich komplex, diese Rückwirkung, die systematische Geldpolitik hat. Und die gehen weit darüber hinaus, einfach nur sozusagen, was diese Überraschungen tun. Weil die meisten die Sachen, über die gerade geredet haben, die gucken sich solche Überraschungen an. Was passiert, wenn jetzt überraschend man mal aufwacht und sagt, ich erhöhe jetzt mal die Zinsen, einen Kontrollfehler macht?
Ich, ganz ehrlich, das mag an meiner mangelnden Bildung liegen, aber dass die Zentralbank überhaupt in der Lage sein soll oder sein will, Arbeitslosigkeit unter Kontrolle zu halten, klingt für mich vermessen.
Du bist ein Ordoliberaler jetzt. Das ist die...
Das ist, ich genau weiß nicht, das hört sich wirklich so an wie, was bildet ihr euch eigentlich ein, dass ihr da überhaupt Einfluss drauf habt, da in eurer Zentralbank?
Du bist ein gnadenloser Ordoliberaler. Die sagen halt, kümmere dich um die Inflation, also die Preisstabilität.
Das ist eigentlich eher so ein Gefühl bei mir. Also ich habe da ein ordoliberales Gefühl.
Du bist halt ein guter deutscher Bundesbank-Fan.
Der Holger wandert immer weiter von links nach ganz rechts, genau. Hier durch unsere.
Das ist natürlich deine linken Freunde, die werden dich jetzt verstoßen. Nein, es ist natürlich schon so, du hast völlig recht. Demnächst
zieht der Holgi sich einen Anzug an für unseren Podcast.
Ja, und eine Zigarre, der raucht da eine Zigarre. Nein, also es ist natürlich schon so, du hast völlig recht, es gab Jahrzehnte, fast vielleicht sogar Jahrhunderte lang, eine ernsthafte Diskussion vor eigentlich der, naja, sagen wir mal, vor der Zeit, als wir sehr seriöse, sehr sophisticated ökonometrische, statistische Techniken hatten, um das wirklich auseinander zu klamüsern, gab es eigentlich eine ewige Debatte um die Frage, hat Geldpolitik reale Auswirkungen? Also mit anderen Worten, kann Geldpolitik mehr als nur Preise stabilisieren, unter anderem eben die Nachfrage und damit die Arbeitslosigkeit verändern? So, wenn sprichst du eine sehr, sehr alte Frage an in der ökonomischen Theorie. Und ja, eigentlich war die dominante, sagen wir mal bis Keynes, war die dominante Ansicht, nein, die Geldpolitik kann eigentlich nicht viel mehr machen, als Preise zu stabilisieren und sollte deshalb auch gar nicht mehr machen, weil sie, wenn sie dann irgendwas versucht, was sie nicht kann, naja, das kann halt dann doch nur zu Chaos führen. Die ökonomische Theorie hat sich ein bisschen weiterentwickelt, dann unter Keynes, später dann unter den sogenannten Monetaristen, hat man dann geglaubt, dass tatsächlich Geldpolitik nicht neutral ist, oder das ist der Fachbegriff, dass sie tatsächlich reale ökonomische Aktivität, jedenfalls in der kurzen Frist, beeinflussen kann, damit auch Arbeitslosigkeit nach oben oder nach unten treiben kann. Und inzwischen haben wir empirische Evidenz dafür, dass sie das zu einem gewissen Grade kann. Es ist allerdings tatsächlich so, da hast du völlig recht, der Einfluss der Geldpolitik, was das angeht, ist jedenfalls, was die Schocks angeht, diese Überraschungen, relativ gering. Auf der anderen Seite und das spricht halt sehr für die Geldpolitik.
Für die systematische jetzt.
Oder? Ja, die systematische in einem Zeitraum von, sagen wir mal, den frühen 80er Jahren bis dann zur Finanzkrise, also 25 Jahre, hat es in der Tat die Geldpolitik geschafft, mehr oder weniger schwere Rezession. Es ist nicht so, dass wir gar keine Rezession hatten. Wir hatten in Deutschland auch Sondereffekte durch die Wiedervereinigung zum Beispiel, wo die Bundesbank dann relativ bewusst eine Rezession auch verursacht hat, um den Wiedervereinigungsboom und die Inflation da in den Griff zu kriegen. Aber von solchen Sachen mal abgesehen, also aber trotzdem, das konnte sie. Sie hatte die Power, das zu tun. Hatte diese Geldpolitik, war eigentlich tatsächlich das Mittel der Wahl, sagen wir mal so normale Konjunkturschwankungen zu stabilisieren. Mhm. Und es ist erst wieder seit dieser schweren Finanzkrise, die wir hatten, und jetzt natürlich nochmal durch diese schwerste Pandemie-Rezession, wo es wieder erneut die Fragen aufkommen, ist auch für solche Sachen die Geldpolitik das stabilisierungspolitische Mittel der Wahl? Die Antwort ist vermutlich nein. Da brauchen wir viel mehr Fiskalpolitik. Aber insofern, die Geldpolitik hat eine ganz positive Geschichte, so ab den frühen 80er Jahren hinter sich. Es ist sehr seriös passiert, sehr wissenschaftsgeleitet, sehr, sagen wir mal, ohne großes Aufsehen im Grunde genommen, ohne große Kontroverse. Insofern würde ich schon sagen, dass es unterm Strich ein positives Narrativ ist für die Geldpolitik. Und jetzt sind wir halt tatsächlich in einer Welt, wo die Schocks so groß zu sein scheinen. Weiß nicht, was der nächste Schock sein wird. Hoffentlich vielleicht mal was Kleineres zur Abwechslung. Dass die Geldpolitik tatsächlich dann tatsächlich auch an ihre Grenzen kommt. Das muss man abwarten, ja.
Zum Schluss verrate ich euch noch ein Geheimnis. Ich habe vor genau 30 Jahren in Köln ein Studium der Volkswirtschaftslehre begonnen. Und hatte eigentlich vorgehabt, danach zur Bundesbank zu gehen. Da habt ihr euren Ordoliberalismus.
Ja.
Wobei ich noch nicht mal so genau weiß, was das ist. Mach mal schnell ab. 5 Minuten Ordoliberalismus. Was ist das?
Damit haben wir doch angefangen. In der allerersten, du hörst uns nie zu, meine Güte, Mensch.
Ja, aber ich vergesse immer, worüber ich... Ja, dann halt nicht.
Das war doch die Sendung, als wir über Lars P. Feld geredet haben.
Genau,
oder?
Lars P. Feld. Genau.
Genau.
Also insofern hört mal alles aus der Vergangenheit nochmal. Auswendig lernen am besten. So.
Oder hört in der Zukunft weiter zu und trefft mich, wie ich langsam aber sicher nach rechts abdrifte.
Das muss man in der Tat befürchten.
In die Mitte.
Rüdiger Bachmann, Christian Beyer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nee, vielen Dank fürs Mitspielen.
Ja, tschüss.
Und euch danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, genau. Tschüss.
Tschüss.
Also, tschüss, schönen Abend noch.
redet, ist nicht tot.